Du hast ja 2011, bereits liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, ein Buch herausgebracht beim Unrast Verlag mit dem Titel Gender und Häuserkampf. Beim Blick auf Häuserkämpfe hast du dich ja in Gender und Häuserkampf besonders auf Besetzung in der BRD seit den 70er Jahren konzentriert. Wir schauen damit ja bei der Frage um Wohnraum zum Beispiel auch auf einen Bereich, der häufig als einer der privatesten, existenziellsten beschrieben wird und einer der wichtigen Parole feministischer Bewegung folgen, dass Privates politisch, liegt es ja irgendwie auch nahe, der Frage nach Gender in der Häuserbewegung auch nachzugehen. Welchen Einfluss hatten und haben denn feministische Bewegungen, Frauen- und Lesbenzusammenhänge auf die Häuserbewegung jetzt auch historisch gesehen oder eben vielleicht auch andersrum gefragt, welchen Stellenwert hatte der Häuserkampf in feministischen Bewegungen?
Ich glaube, es hat sich gegenseitig beeinflusst. Also ich glaube, die 68er-Bewegung, Frauen-Lesben-Bewegung oder auch die Lesben-Schulen-Bewegung oder was wir heute auch noch mit Queer und Trans dazu nehmen würden, haben einen unglaublich großen Einfluss gehabt, gesellschaftlich, auf Gesamtgesellschaft, aber auch auf die linke Szene in Anführungsstrichen und natürlich auch auf die Theoriebildung. Und du hast das ja gerade schon gesagt, das Privat ist politisch und ich glaube, da habe ich das dann auch in einer meiner These halt vertreten. Die Politisierung des Privaten führte zu einem Wandel der Betrachtungsweisen der Geschlechterverhältnisse innerhalb der radikalen Linken, der Autonomen und der Häuserszene, mit Einschränkung auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Das heißt also, all das, was im Privaten sozusagen verhandelt wird, ist hochpolitisch. Und das betrifft dann natürlich also die Beziehung, Partnerschaftsbeziehungen, betrifft aber auch Reproduktionsarbeit beispielsweise oder auch Rollenverständnis, also Stereotypen von Rollen. Und dann taucht dann all das auf, was darin auch verhandelt wird, also wo es zu Konflikten kommt, wo es zu häuslicher Gewalt kommt, wo es zu sexualisierter Gewalt kommt, bis hin zu Vergewaltigung. Und das sind natürlich Themen, die auch dann hochexplosiv zu diesen Auseinandersetzungen führen. Und da ist die feministische Bewegung ganz, ganz wichtig, denn die hat all das, was früher als privat gegolten hat, politisiert. Das heißt, darüber wird dann auch öffentlich diskutiert. Und das ist auch richtig und wichtig, dass darüber öffentlich und politisch, vor allem politisch diskutiert wird, als ein politisches Verhältnis begriffen wird. Und das ist ja ein Thema, was bis heute anhält. Also ich sehe nach wie vor, dass es, auch wenn es natürlich Veränderungen gibt, ich sehe nach wie vor, dass bestimmte Strukturen nach wie vor existent sind und sich die nach wie vor auch heute in diesen Häuserstrukturen nach wie vor manifestieren oder ausdrücken. Vielleicht anders oder es gibt andere Konfliktlinien oder es drückt sich anders aus, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir schon in einer patriarchal dominierten Gesellschaft leben.
Ja, wir wollen auf jeden Fall auch nochmal auf die Gegenwart zu sprechen kommen. Daneben finde ich es aber auch sehr spannend und lohnenswert, da nochmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und vielleicht auch auf konkrete Ereignisse, Aktionen, Besetzungen. In 1973 gab es in Frankfurt am Main die erste bekannte Haus- bzw. eben Wohnungsbesetzung, die ausschließlich von Frauen durchgeführt wurde. Ja, darauf geblickt auf dieses Ereignis, wie wurde denn damals darauf reagiert? Welche Auswirkungen hatte diese Besetzung im Jahr 1973?
Das war in der Freiheit vom Steinstraße 18, es war in Frankfurt-Westend und es hat nur ein paar Tage gedauert, aber das war sehr wichtig, ja, weil Frauen sich halt entschieden haben, eigenständig, selbstständig ein Haus zu besetzen für ihre Räume, für ihre Vorstellungen vom Zusammenleben. Gleichzeitig war es natürlich auch ein Kampf gegen was wir heute Gentrifizierung bezeichnen würden, also gegen die Umstrukturierung im Stadtteil Westend in Frankfurt. Also haben sich auch Kämpfe sozusagen verbunden. Und es war deshalb vor allem auch besonders wichtig, und das ist ja auch dann die Entstehung einer größeren feministischen autonomen Frauen-Lesben-Bewegung in den 70er Jahren, die sich sozusagen eigenständig, selbstständig organisiert haben, die also auch oftmals gesagt haben, ja, also wir wollen uns jetzt nicht nur an den gemischten Zusammenhängen abarbeiten, sondern wir wollen auch eigene Strukturen schaffen, die sind ganz wichtig für uns. Also nicht nur in Abgrenzung, sondern auch um ja dem eigenen Selbstverständnis entsprechend sozusagen eigene Freiräume zu schaffen. Und dazu gehört dann, also dazu gehören natürlich ganz viele andere Strukturen auch, ne? Also Zeitschriften, die entstanden sind, Buchverlage und so weiter. Und dazu gehörten auch die Wohnformen, ne? Dass also Frauen sich gesagt haben, nee, wir wollen jetzt so leben, wie wir selber Bock drauf haben und wir bestimmen das selber und wir besetzen In dem Fall war das eine Wohnung. Und das hat sich fortgesetzt, also in den zwei großen Hausbesetzungsbewegungen, Wellen. Also damals in West-Berlin gab es ja an die 200 besetzte Häuser, aber es gab natürlich auch im gesamten Bundesgebiet viele besetzte Häuser. Und dann 89, 90, natürlich vor allem, also hier in Berlin, in Ost-Berlin, aber auch in vielen anderen Städten, wo es neue Besetzungsbewegungen hat sich das auch fortgesetzt, dass also Frauen eigene Häuser besetzt haben und es waren dann Frauen-Lesbenhäuser oder heute zum Teil Anarcho-Queer-Häuser. Es gab auch Tuntenhäuser, Schulenbesetzerhäuser. Es gab also eine unglaubliche Vielfalt und Varietät von eigenen geschaffenen Strukturen, fernab von den klassischen heteronormativen, gemischten Strukturen, die es bisher in der Vergangenheit immer gegeben hat.
In deiner Betrachtung, was sind so wichtige Besetzungen gewesen, gerade auch wenn wir jetzt erstmal 70er, 80er Jahre schauen und auf autonome Frauen- und Lesbenzusammenhänge, was sind da vielleicht auch Besetzungen, die da sich besonders hervorgetan haben, die besonders diskutiert wurden, sehr wichtig waren?
Nein, das eine hattest du ja schon genannt. Dann gab es ja später in Heidelberg, das war am 17. Januar 1974, nochmal eine Besetzung von 50 Frauen. Die haben die Block 48 besetzt, um da ein Frauenzentrum zu errichten. Das war auch sehr wichtig, eine wichtige Referenz, weil da ging es halt auch wieder um die eigenen autonomen Strukturen von Frauen für Frauen. Und das ist aber auch geräumt worden. Besetzungen, die länger gehalten haben, waren dann natürlich in den 80er Jahren zum Beispiel Hausbesetzungen wie in Berlin die Schokofabrik in der Marianenstraße, die es heute also immer noch gibt, die ist legalisiert. Dann gab es in der Liegnitzer Straße 5 das sogenannte Hexenhaus, was besetzt worden ist. Das Haus ist auch legalisiert worden. Wichtig war auch jetzt nochmal aus einer Schulenperspektive die Besetzung des Tuntenhauses. Auch 1981 ist zwar geräumt worden, aber hat dann eine Fortsetzung gefunden. 10 Jahre später mit dem zweiten Tuntenhaus in der Mainzer Straße 4, was dann auch wieder geräumt worden ist, aber was sehr, sehr wichtig war, weil es halt so markiert hat, so eine Kritik an so einer Heteronormativität. Dann gab es nicht nur eigene Häuser, sondern eigene Flügel oder eigene Stockwerke oder Hinter- oder Seitenflügel, die sich als Frauenlesben Seitenflügel sozusagen konzipiert haben. Also es ist heute zum Beispiel so in der Brunnenstraße 7. Und dann gibt es natürlich, also wenn wir jetzt von der heutigen Zeit beginnen, 89, 90, die wichtigen Projekte wie Liebigstraße 34 oder den Wagenplatzkanal. Es gab dann natürlich auch in St. Pauli Hafenstraße in den 80er Jahren auch ein Frauenhaus. Ich glaube, es hat 6 Jahre existiert, von 87 bis 93. Und dann gab es, was ganz wichtig war, den Schlossbergring in Freiburg. Das war auch in den 80er Jahren. Wenn ich mich nicht ganz täusche, von 84 bis 87.
Du hattest jetzt zum Beispiel den Schlossbergring in Freiburg erwähnt, auch die Liebig 34. Das finde ich auch interessant als Besetzung, weil das ja auch Besetzungen sind, die erst im Nachhinein dann zu Frauenlesben zusammenhängen wurden. Was ging denn diesem Prozess denn voraus? Also welche Gründe haben dann dazu geführt, dass in der Form da auch nochmal ganz explizit feministische Schutzräume geschaffen wurden?
Im Schlossbergring, der hat sich ja 1984 gegründet. Und das ist richtig, das war, die Besetzung waren ursprünglich gemischte Zusammenhänge. Und ich denke, dass sich dann an vielen Fragen auch über Sexismus und patriarchale Strukturen sich halt auch rauskristallisiert hat, dass es ein Bedürfnis gibt für eigenständige Strukturen. Und das haben dann halt Beispiel von Freiburg, die dann auch durchgesetzt. Die Männer wurden damals auch aufgefordert sozusagen, mehr oder weniger, und die haben es dann auch akzeptiert. Also ich glaube, es ist so ein Diskussionsprozess gewesen, den ich jetzt im Einzelnen nicht mehr genau in Erinnerung habe, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass auch der Druck so stark war, dass es akzeptiert worden ist, dass dort so eine Struktur geschaffen wird.
Es hat also ja auch irgendwie zu Debatten geführt, auch innerhalb von linken Zusammenhängen, darum auch, wie es denn auch steht um Sexismus und auch männliches Dominanzverhalten, vielleicht auch in den eigenen Zusammenhängen. Und den Berichten von Aktiven und Zeitzeuginnen folgend ist der Häuserkampf ja auch schon ein männlich dominierter Bereich gewesen lange, auch Sexismus da im Alltag eine große Rolle gespielt hat. Einen Kampf, der dann eben daneben auch geführt wurde und Debatten, die geführt wurden, wenn auch man vielleicht sich eigentlich als eine linke emanzipatorische Bewegung versteht. Was siehst du denn für entscheidende Momente und auch Aktionen vielleicht, in denen dieses Patriarchale auch in der Häuserbewegung, im Häuserkampf thematisiert wurde?
Das eine ist natürlich das Rollenverständnis oder Stereotypen von den zugewiesenen Geschlechtern. Es trat vor allem in den 80er Jahren sehr stark zutage die Frage gewesen, wer macht eigentlich Reproduktionsarbeit? Das ist in erster Linie Frauen gewesen und wer kümmert sich um andere Sachen? Also vielleicht, keine Ahnung, das Reparieren vom Haus oder politische Außendarstellung. Das ist dann oft sehr klassisch dann gelaufen und da haben halt viele, also dass die Männer das einen machen und die Frauen die Reproduktionsarbeiten, haben viele Frauen, wenn Frauen lesben gesagt haben, sie haben einfach keinen Bock drauf, das akzeptieren sie so nicht mehr und die haben sich dagegen zur Wehr gesetzt und innerhalb der gemischten Strukturen und das hat zu riesen Diskussionen geführt und dann haben auch eigene Strukturen geschaffen, weil sie gesagt haben, wir haben da keinen Bock drauf. Aber ein anderer sehr wichtiger Punkt war natürlich auch, ja, ich sag mal, sexualisierte Gewalt, die in den Häusern existiert hat oder auch Vergewaltigung und diese Diskussion hat es überall gegeben und ich meine, in der Hafenstraße hat es halt einen riesen Fall gegeben, der auch öffentlich verhandelt worden ist und das hat natürlich die ganze Szene auch ein Stück weit aufgerollt. Ich glaube, dass anhand dieser Diskussion, die ja dann auch oft mit Konsequenzen verbunden waren, ja, dass die Männer dann halt zum Beispiel dann ausziehen mussten oder dass halt Schutzräume geschaffen worden sind oder dass es Diskussionen darüber gab, ne, über die Sinnhaftigkeit von Schutzräumen, um Fragen wie Definitionsmacht und so weiter. All das hat zu wahnsinnigen Diskussionen geführt und vor allem in den 80er Jahren gab es auch so eine Hochphase der autonomen Frauenlesbien, also die sehr stark war, sehr massiv war, auch auf Demonstrationen, die überall existiert hat. Und das hat, glaube ich, auch die gemischten Zusammenhänge generell und natürlich auch viele andere, ich sage jetzt einmal Cis-Männer oder früher hieß es Männer, dazu gezwungen, nicht immer ganz freiwillig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es war total wichtig und war total gut. Denn ich glaube, dass auch wenn, ich sage jetzt mal, viele Cis-Männer von sich aus den Anspruch haben, nicht sexistisch zu sein oder nicht patriarchale Strukturen reproduzieren zu wollen, dass immer eine Sache ist, das zu sagen, also das theoretisch zu sagen und das zu wollen. Das andere ist, wie sieht das im konkreten Alltag aus? Es hat ja früher auch dann autonome Männergruppen gegeben, die für sich einen Anspruch auch immer haben, ja, wir wollen antisexistisch sein und wir wollen das auch in der Praxis und wir wollen es auch verändern. So, ne? Also was ja auch als Reaktion ein Stück weit entstanden ist auf die Stärke der Frauenlesbenbewegung. Das fand ich auch gut und wichtig und notwendig.
Gerade hängen wir so ein bisschen in der Zeit in 70er, 80er Jahre. Wenn wir jetzt blicken auf die 90er Jahre, und du hast es auch schon angedeutet, da verändert sich ja auch der Diskurs darum, wer eigentlich in den feministischen Bewegungen zu Wort kommt und wer mitgedacht wurde, wer auch wie benannt wurde. Daneben gibt es eben halt eine andere Form, auch über Geschlecht, über Gender zu sprechen. Sprich, es geht auch weg von so einer binären Vorstellung von Geschlecht, also eine Aufteilung irgendwie in es gibt Männer und es gibt Frauen, hin zu einem weiteren Blick auch auf Geschlechteridentitäten. Und es kam eben auch zu einer Herausbildung dessen, was dann auch als Queer-Feminismus bezeichnet wird. Und es gibt, du sagtest es eben auch, Besetzung auch von lesbisch-schwulen Zusammenhängen, von Menschen, die sich als queer, als trans selber bezeichnen und wahrnehmen. Sowohl eben in der Häuserbewegung auch als in der Wagenplatzbewegung. Ja, wie zeigte sich diese Veränderung auch dann in so einer Häuserbewegung? Was sind vielleicht auch für neue Diskussionen darin aufgetreten? Was sind so Dinge, die dir da besonders auffallen?
Naja, es drückt sich schon darin aus, dass mehr sichtbar ist. Ne? Also mehr sichtbar ist und diese Sichtbarkeit führt bei vielen zu so einem Denkprozess vielleicht oder Veränderungsprozess. Also ich meine, die Kunden beispielsweise aus der Mainzenstraße, die das damals besetzt hatten, die haben immer gesagt, dass sie natürlich durch ihre Darstellung, durch ihre Außendarstellung zum Beispiel so eine Männlichkeitsvorstellung total ins Wanken gebracht haben. Das für viele erstmal hoch ganz viele Sachen ausgelöst hat. Ne? Und heute ist es natürlich auch so, dass halt, also dieses queer-feministische Hausprojekt Liebe ich oder queere Wagenplatzkanal, dass die genauso durch diese quasi neue Kategorien, geschaffene Kategorien, das ins Schwanken bringen, ne, dass alle dadurch unsicherer werden. Und das ist, finde ich, gut, weil wir davon wegkommen, von diesen Männer, Frauen, und Männer sind so und Frauen sind so auf der anderen Seite. Und das, finde ich, ist also unabhängig davon, wie jetzt die Kategorien sind oder wie, geht es natürlich letztendlich immer auch um Macht und Dominanz. Und diese Macht und Dominanz, die kann überall existieren, in allen möglichen Strukturen, in allen möglichen Gruppen, in jeder Beziehung eventuell. Also das ist etwas, was meiner Meinung nach immer Thema sein muss. Also dieser Bezug auch, ne, diese, wir haben ja jedes Jahr diese Christopher Street Days, ne, und die haben ja einen Bezug zu dem Aufstand in diesem, in dieser Bar Stonewall Inn in New York 1969. Und ich glaube, dass es heute halt schon auch ein bisschen anders betrachtet, und das sehe ich als positiv. Heute wird vielmehr gesagt, naja, an diesem Aufstand waren Schwarze beteiligt, waren People of Color beteiligt, waren Sexarbeiterinnen beteiligt, waren Transpersonen beteiligt. Und das finde ich positiv, ne? Dass also die Personen, die damals daran beteiligt waren, mehr in den Blickfeld rücken. Und das ist also auch das, was ich meine mit so einer Verschränkung von, also People of Color und schwarze Feministinnen, die auch Kritik an so einem weißen dominanten Diskurs hatten, heute mit einbezogen werden in sämtliche Theoriebildung, in sämtliche Auseinandersetzung. Und das, finde ich, macht es nicht nur interessanter, sondern deckt unterschiedliche Machtverhältnisse auf und kann damit auch besser umgehen, weil es halt die mitdenkt.